Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde des klaren Denkens und des gesunden Menschenverstandes, liebe Freunde, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, natürlich auch an diesem Samstag, dem 1. Februar 2025. Ich komme zurück auf diesen unglaublichen Abstimmungs-Showdown, auf dieses Schmierentheater. Man muss das einfach in dieser Deutlichkeit, in dieser Krassheit, fast unschweizerisch ausdrücken. Ich komme darauf zurück, das hat mich jetzt nicht in Ruhe gelassen, hat mir zu denken gegeben. Ich musste gestern ja sehr schnell aufzeichnen, kam gerade vom Flughafen aus Wien zurück, schrieb da, hämmerte da ein paar Zeilen in meinen Computer für unsere Deutschlandausgabe, die heute erscheint, und habe dann auch noch diese kleine Aufzeichnung gemacht danach, die Vorschau, die im Grunde eine Kommentierung des gestrigen Bundestags Parlamentsduells, wie auch immer Sie das nennen wollen, geworden ist. Ja, das Thema von gestern, wenn man heute in die Medien blickt, schon interessant. Ich glaube, die ganze Dramatik und die tiefere Bedeutung dieses gestrigen Tags, das kommt heute in den deutschen Zeitungen eigentlich überhaupt nicht so richtig zum Vorschein. Man versucht jetzt vor allem da in den vielleicht etwas bürgerlicher geprägten Medienhäusern, wenn man diesen Begriff da überhaupt verwenden möchte, bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, bei der Welt, aber auch bei der Neuen Zürcher Zeitung, die ja mittlerweile eine sehr große Deutschlandredaktion hat, allerdings vor allem mit deutschen Journalisten. Das ist auch eine, wenn man so will, deutsche Zeitung und sie ist dadurch auch geprägt von den Denkverboten und Denkkonventionen im journalistischen Mainstream. Und die Botschaft, die man da heute verbreitet, lautet: Friedrich Merz hat es eigentlich gut gemacht, er hat Mut bewiesen, er ist zwar gescheitert, vor allem die Linken und die Grünen haben ihn da ausgebremst, haben Widerstand geleistet, waren überhaupt nicht bereit, die sachlichen Probleme des Migrationskomplexes anzupacken. Und Friedrich Merz geht da vielleicht jetzt nicht sonderlich gestärkt, aber irgendwie trotzdem erhobenen Hauptes aus der ganzen Sache heraus. Er selber trägt im Grunde keine große Schuld. Frühere Kanzlerin Angela Merkel hat ihm da auch noch das Messer in die Rippen gestoßen. Also ihr kann man da eine Verantwortung zuschieben und so weiter und so weiter. Ich glaube, dass trifft nicht den eigentlichen Kern dieses Themas und ich möchte versuchen, in den folgenden Minuten aus meiner Sicht, aber hier jetzt improvisiert, ohne Manuskript, ich habe da lediglich ein paar Stichworte, ein paar Gedankenfetzen hingeworfen, versuche das Ganze einigermaßen einzuordnen. Zuerst der ganze Ablauf dieser letzten Woche. Für mich war das am Schluss mit dem Freitag ein Trauerspiel. Und das hat im Grunde schon am Mittwoch angefangen. Meine Friedrich Merz, ich komme dann auf ihn noch zurück, Friedrich Merz hat ja gemerkt, dass unter dem Druck dieser fürchterlichen Verbrechen, dieser Wirklichkeit, dass er da an seiner Strategie, dieser Brandmauer, die er vorher heilig gesprochen hat, dass er an der eigentlich gar nicht mehr festhalten kann, hat gesagt, so, wir müssen jetzt die Sache nach vorne bringen. Aber weil er natürlich in den letzten Monaten immer mehr oder weniger das Gegenteil gesagt hat, auch dieses Migrationsthema gar nicht wirklich ernst genommen hat, war seine Glaubwürdigkeit bereits angeschlagen am Mittwoch. Aber er hat es immerhin noch geschafft, da eine Mehrheit zusammenzubringen auf der bürgerlichen Seite, wenn man so will, rechtsbürgerlichen Seite, CDU, CSU, FDP und AfD. Die AfD hat ihn unterstützt, obwohl er die AfD ja laufend heruntergestampft hat, wobei die AfDler ja dann auch zurückgefeuert haben, wobei die Alice Weidel am Mittwoch sicherlich eine staatsmännische, die nüchterne Rede, eine beeindruckende Rede gehalten hat, was man nicht schrieb, war diese Laserattacke, die man auf sie verübt hat im Bundestag mit einem Laserpointer. Das ist sehr gefährlich, da kann es Augenverletzungen geben. Zum Glück ist nichts passiert. Also Merz hat es gerade noch so knapp durchgewürgt, aber am Schluss, und da fing es dann eben an, begann er sich zu entschuldigen, begann er sich wieder händeringend da in Szene, in Pose zu werfen, zurückzurudern. Und damit natürlich ermunterte er die Linken in seiner Partei, den Merkel-Flügel, die Merkelianer und selbstverständlich auch die Linken. Das war eine Motivationsrede für seine Gegner. Und da hat man wieder gemerkt, er kann das irgendwie nicht durchziehen, er will es nicht durchziehen. Er hat anscheinend nicht die Kraft, da bei der Sache zu bleiben. Er glaubt, sich immer wieder anbieten und verrenken zu müssen. Und das Ganze hat dann eskaliert am Freitag. Und dort hat mich beeindruckt, im negativen Sinn, hat mich befremdet, verstört, irritiert. Die können die ganze Klaviatur der Begriffe hier ausrollen. Die unglaubliche Gehässigkeit der Diskussion, wie diese Mainstream-Parteien aufeinander losgegangen sind. Die sind sich ja fast an die Gurgel gesprungen. Vor allem die Linken. Und die haben so geredet, und das war sehr entlarvend, sehr erhellend, als ob die CDU, CSU und FDP Teil des linken Mainstreams war. Also das hat für mich so geklungen, als hat man denen Verrat vorgeworfen. Also es gab eigentlich gar keine unterschiedlichen Parteien, sondern die Linken waren dermaßen auf den Barrikaden, weil sie der CDU vorwarfen, sie würden nun gewissermaßen die demokratische Mitte verraten, sozusagen dieses Einparteienkartell mit unterschiedlichen Sektionen, die sich da SPD nennen, Linkspartei, Grüne und so weiter. Aber eigentlich ist das eine Suppe, ist das ein Kuchen. Und deshalb haben die Linken dermaßen heftig reagiert, dass jetzt die CDU da vielleicht möglicherweise ein bisschen ausscheren könnte. Also das war für mich sozusagen das unfreiwillige Eingeständnis von dem, was ja die meisten Deutschen sowieso schon gespürt haben. Und ich auch, dass es eben in Deutschland viel zu lange eine Art Einparteienherrschaft gegeben hat. Ein riesiges Kartell, das sich da untereinander an der Macht, sich die Posten zugeschoben hat, man hat sich abgewechselt und man hat so getan, als sei das eine richtige Demokratie mit Rede und Gegenrede. Und das Ganze gipfelte ja dieses System dieser verklumpten Käseglockenmitte, wenn man so will. Das kulminierte, das gipfelte ja dann in der Ära von Kanzlerin Angela Merkel, die ihre Politik für alternativlos erklärte. Ich meine, das muss man sich auch mal vorstellen. Sie ist die Chefin oder sie war die Chefin einer Partei, die Kanzlerin einer Partei. Und eine Partei, das sagt ja der Name schon, muss Partei ergreifen für etwas. Eine Partei ist nie das Ganze. Eine Partei kann gar nie alternativlos sein, außer sie haben eine Einheitspartei. Wie im Kommunismus, wie in der DDR oder wie in der Sowjetunion zu kommunistischen Zeiten oder heute in China. Also die Aussage, das ist alternativlos, war ja die Selbstentlarvung, dass Frau Merkel gar nicht mehr eine Partei aus einer Partei kam, sondern sie glaubte, ihre Partei, die CDU, CSU, die steht für das Ganze, die steht für alles. Also gibt es auch keine klaren Positionen. Man kann heute rechts sein, morgen links. Man übernimmt die Themen der Grünen, Stichwort Atomkraftausstieg. Man übernimmt die Themen der Linken, Stichwort Grenzöffnung und Migrationsexzess. Aber man hat selber gar keine Positionen mehr. Und das ist gestern auf ganz drastische Art und Weise sichtbar geworden. Diese CDU, diese CDU-CSU, die wurde behandelt von den Linken, als sei sie, und das war eben auch der Fall, das ist eben auch der Fall, als sei sie Teil dieses Einparteien-Mainstreams, faktisch mit gewissen graduellen Unterschieden. Das ist mal der Punkt eins. Und das zweite ist dann die schrille Polemik und auch die unglaublichen Anfeindungen, die man gemacht hat, ausdrücklich und unausdrücklich gegenüber der AfD. Das gipfelte ja im Vorstoss oder im Auftritt des SPD-Fraktionschefs Ralf Mützenich, der gesagt hat, da wird jetzt das Tor der Hölle aufgestoßen. Das Tor zur Hölle wird da aufgestoßen, wenn man die Stimmen akzeptiert der parlamentarisch legitimierten Vertreter der AfD. Das heißt, wenn man die Stimmen akzeptiert jener Millionen, die ja diesen AfD-Vertretern das Mandat gegeben haben. Also gewissermaßen, das ist die Höllenbrut. Diese Leute, wenn man mit denen auch nur schon die Stimme akzeptiert, bei sachlicher Übereinstimmung, dann ist das ein Pakt mit dem Teufel. Und diese Aussage ist eine gefährliche Ungeheuerlichkeit, die überhaupt nicht gesehen wird in der heutigen publizistischen Bewältigung und Bewirtschaftung des gestrigen Tages. Denn damit hat Ralf Mützenich im Grunde zum absoluten Widerstand aufgerufen, hat er eigentlich die AfD und ihre Wähler mehr oder weniger zum Abschuss freigegeben, hat gesagt, ja, das ist die Höllenbrut. Ja, wie willst du denn mit so einer Höllenbrut verfahren? Also die werden ja sozusagen nicht nur als Andersdenkende dargestellt mit einer anderen Sichtweise, sondern denen wird gewissermaßen eine Art Existenzrecht abgesprochen. Man versucht, die dann in die Hölle abzuschieben. Mit denen kann es ja nicht nur einfach keine Zusammenarbeit geben, sondern das Böse, das muss ja auch bekämpft werden. Und in der deutschen Geschichte weiß man ja, was für ein Resonanzraum damit dann abgerufen werden soll. Also das ist im Grunde ein Aufruf, diese AfD fertig zu machen. Und das fühlen sich ja auch, da fühlen sich ja auch Leute da ermuntert. Wir sehen jetzt, dass diese Rhetorik, diese absolut verantwortungslose, arrogante, selbstherrliche, aber eben vor allem verantwortungslose und gefährliche Brandstifter-Rhetorik da durch den SPD-Fraktionschef, das löst ja bereits etwas aus. Da werden CDU-Parteistellen werden da überfallen. Wir haben zunehmend gewalttätige Demonstrationen in Deutschland gegen die AfD. Das ist ja das Verrückte. Ich meine, nach den Gewaltakten von Aschaffenburg und Magdeburg gibt's diese Demonstrationen, gab es diese Demonstrationen, aber die Leute gehen ja nicht auf die Straße, um gegen die falsche Migrationspolitik ihrer Regierung zu protestieren oder gegen die Politiker, die es nicht fertigbringen, die eigene Rechtsordnung aufrechtzuerhalten, Sicherheit, den Rechtsstaat, sondern man geht auf die los, die als Opposition, als parlamentarisch legitimierte Opposition hier diese Missstände zu beheben versprechen. Ob sie es schaffen, wissen wir nicht. Aber sie haben ein starkes, ein wachsendes Mandat. Ich rede jetzt von der AfD, von ihrer Wählerschaft. Und das zeigt, dass das, was gestern da passiert ist, das war also eine finstere Selbstentlarvung düsterer Einstellungen da auf Seiten dieser Mainstream-Politiker. Als Schweizer, muss ich Ihnen sagen, hatte ich den Eindruck, entweder wissen Sie nicht, was eine Demokratie ist, und wenn Sie es wissen, dann handeln Sie wieder dieses Wissen und setzen die Demokratie durch diese Art von Polemik, durch diese Art von Verketzerung, durch diese Art von Dämonisierung, Verteufelung im Wortsinn. Das ist die Höllenbrut. Setzen Sie die Demokratie außer Kraft. Weil man den Leuten natürlich sagt, und die Medien machen da mit, es gibt keine Alternative zu dem, was wir hier machen. Wir sind die Einzigen, die man wählen darf. Und wenn du uns nicht wählst, dann bist du ein Vertreter, eine Ausgeburt, ein Auswurf der Hölle, dann machst du einen Teufelspakt. Und wenn man das sagt, wir sind alternativlos, wir sind die Demokratie, es gibt überhaupt nichts außer uns und das andere, was sich da als Alternative anpreist, das ist das Böse, das reine, absolute, personifizierte Böse, dann setzt man die Demokratie außer Kraft, weil die Demokratie, meine Damen und Herren, ist die Staatsform der Alternativen. In der Demokratie müssen Sie immer eine Auswahl haben. Da können Sie nicht sagen, wir sind die Einzigen, die man wählen kann. Nein, man ist eben selber nur eine Partei. Pars, ein Teil des Ganzen. Man ist nicht das Ganze. Also diese Parteienvertreter, die halten sich für das Ganze. Und indem sie das tun, treten sie die Demokratie mit Füßen, während sie das Wort Demokratie immer wieder im Munde führen. Und das zeigt Ihnen, meine Damen und Herren, dass eben auch das Wort Demokratie in diesem verwahrlosten Politikbetrieb in Deutschland, in diesem verlotterten Politbetrieb, in diesem unseriösen Politbetrieb, dass eben auch das Wort Demokratie mittlerweile schon zu einem Gaunerwort heruntergewirtschaftet worden ist. Sie sagen Demokratie, aber sie meinen sich selber und alles, was anderer Meinung ist, wird aus der Demokratie ausquartiert. Das wäre ein Fall für einen Verfassungsschutz, der die Demokratie ernst nimmt. Und das ist die dritte Beobachtung. Diese Parlamentarier, diese Politiker nehmen die Demokratie nicht ernst und sie nehmen die Bürger nicht ernst, die nicht einverstanden sind mit dieser Einparteien-Allüre, mit diesem informellen Machtkartell, das ja gestern, wenn man das Schlussresultat anschaut, dass ja gestern gegen die Interessen der Bundesrepublik Deutschland einer wachsenden Zahl von Leuten abgestimmt hat. Was glauben Sie, was ich da an Zuschriften bekommen habe, und zwar nicht von AfD-Wählern und Leuten, die vielleicht sowieso etwas aufgebracht sind jetzt aufgrund dessen, wie sie behandelt werden, was ich voll verstehen kann. Nein, von Leuten aus allen Bezirken und Bereichen der Gesellschaft, die sagen, sind die eigentlich verrückt geworden? Was ist das für eine schmierige, tragische Komödie, die da aufgeführt wird, oder eine komödiantenhafte Tragödie, die es da sich zuzumuten galt gestern? Das ist doch unglaublich, diese Politiker sind nicht bereit, die offensichtlichen Probleme zu lösen. Sie stellen Brandmauern, sie stellen ihre Rhetorik, sie stellen diese ganze mit falschen historischen Gleichsetzungen aufgeladene Polemik über die Interessen der Bevölkerung, über die Sicherheit der Bürger und die Integrität des deutschen Rechtsstaates. Also diese politische Klasse, die nimmt das deutsche Grundgesetz nicht ernst, sie nimmt die Demokratie nicht ernst, sie nimmt die Bürger nicht ernst. Stattdessen nehmen sie nur sich selber ernst. Sich selber und ihre Machtansprüche, ihre Pfründe, das Geld, all diese Annehmlichkeiten, die man dann hat als hochbezahlter Berufspolitiker in Berlin. Also das ist ein ganz himmeltrauriges Bild, das sich einem da gestern gezeigt hat. Ich hätte nicht gedacht, meine Damen und Herren, dass der politische Betrieb in Deutschland so kaputt und so verlottert ist. Und entschuldigen Sie bitte diese jetzt für einen Schweizer sehr drastische Ausdrucksweise, aber ich glaube, es ist doch wichtig, hier einmal wenigstens von außen, ist ja vielleicht auch eine Anmaßung, sich da so einzumischen, aber von außen das einmal in dieser, aus meiner Sicht jetzt, Klarheit auszusprechen und darzulegen. Und jetzt zu Friedrich Merz, zu diesem Kanzlerkandidaten der CDU, CSU, der gestern ein absolutes Debakel erlebt hat. Ein Debakel, das aber die Medien nicht bereit sind zuzugeben und auch gerade die bürgerlichen Medien oder die, die so tun, als seien sie nicht Mainstream-Medien, die versuchen das Ganze jetzt so umzudeuten, ja eben eine, er ist einfach dem Verrat zum Opfer gefallen, der Merkel, und es war ein Dolchstoß von Frau Merkel, daran gibt es überhaupt nichts zu sagen. Aber es ist eben auch ein Symptom, dass es zu einem solchen Dolchstoß kommt. Dass dir die Parlamentarier die eigenen von der Fahne gehen, dass 12 nicht abstimmen. Oder bei der FDP, ich meine, das ist ja unglaublich, dieses Bild. Der Intimus von Christian Lindner, der Marco Buschmann, der hat sich ja krank gemeldet am Freitag, aber er hat etwa 30 Tweets abgesetzt am gestrigen Tag, war aber zu krank, um an der Abstimmung teilzunehmen. Ich meine, der hat auch seinen eigenen Laden überhaupt nicht mehr im Griff. Nicht mal seine unmittelbare Anspruchs- und Repräsentationsgruppe, seine eigene Fraktion hat er nicht im Griff. Und Friedrich Merz eben genau das Gleiche. Die Merkelianer haben entweder nicht gestimmt oder wie dieser Roderich Kiesewetter, der Kriegstreiber, der hat dagegen gestimmt. Also auch Friedrich Merz hat seine eigene Fraktion, seinen Laden überhaupt nicht im Griff. Wie will denn der überhaupt Deutschland in den Griff bekommen? Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das ist nicht die Schuld von Merkel. Das hat er sich eben selber zuzuschreiben. Weil Friedrich Merz mehr Merkel ist, als ihm vielleicht auch selber bewusst ist. Er ist eben auch einer, der eine klare programmatische Ansage der CDU bis heute vermieden hat. Er ist eben einer, der mitgemacht hat bei dieser Verketzerung. Er hat die Brandmauer selber hochgezogen. Niemand hat ihn gezwungen. Wir haben von Anfang an gesagt, das ist völlig falsch. Damit limitiert er seinen Spielraum. Aber für ihn war das wichtig, da im Mainstream dabei zu sein, im Grunde auf Merkel-Kurs weiterzumachen mit den Linken. Und so hat er sich halt in Geiselhaft dieser Linken begeben. Ist faktisch dieser parteiübergreifenden Mitte-Links-Mainstream-Käseglocke im Bundestag, ist er beigetreten, ist Teil davon gewesen, hat die ganze Abgrenzungsrhetorik mitgemacht. Und dann plötzlich, eben unter dem Eindruck der Ereignisse, glaubt er dann auf der anderen Hochzeit auch noch tanzen zu können, reißt die Brandmauer ein, entschuldigt sich dann wieder dafür und glaubt dann damit auch noch durchzukommen. Aber eben so sehr und dermaßen laviert, muss sich ja nicht wundern, wenn ihm am Schluss auch die eigenen Leute in den Rücken fallen, wenn sie ihm nicht folgen, wenn sie ihm von der Fahne gehen. Das ist passiert. Und Friedrich Merz hat in dieser Woche unglaubliche politische Fehler gemacht. Ich meine, er hat sich im Grunde ohne Not in diese Situation hineinmanövriert, hat ihn ja niemand gezwungen, diese Vorstöße zu machen. Und kaum wagt er sich ein bisschen hervor, verlässt ihn der Mut, entschuldigt er sich, kaum wagt er sich hervor, bringt es nicht zustande, diese Mehrheit herbeizuführen, ungeachtet all der klaren Probleme. Also er ist da gewissermaßen der Repräsentant eben einer politischen Klasse, die jetzt dokumentiert hat, dass sie diese gravierenden Missstände nicht beheben, nicht lösen will in der Bundesrepublik. Friedrich Merz, das ist mein Verdacht, ist vielleicht auch ein Politiker mit mangelhafter Impulskontrolle. Wenn Sie etwas zurückblenden, er hat ja, bis vor kurzem war er ja der Meinung, man müsse der Bundesrepublik da mit diesen Taurus-Raketen bis weit ins russische Territorium hinein angreifen, hat überhaupt nicht realisiert, was das für die Russen bedeutet. Ich meine, Deutschland ist heute für Russland durch, unten durch. Die hatten ja eine spezielle Beziehung, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, aus russischer Sicht jetzt, wir haben den Deutschen verziehen, sie haben da unglaublich gewütet, da in unseren Ländern, in unseren Gebieten, über 20 Millionen Tote und so weiter, fürchterliche Verbrechen, aber wir haben ihnen irgendwie verziehen, wir haben nachher zusammengearbeitet, man hat sogar versucht, eine Freundschaft zu machen. Mein Wladimir Putin, das wird ja überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, hat ja drei amerikanischen Präsidenten den Vorschlag gemacht, Russland in die NATO aufzunehmen. Man hat ihn einfach rausgedrückt, man hat ihm die Türe vor der Nase zugeschlagen. Wie einem Hund, der immer wieder kommt, schlägt man ihm die Türe zu und dann wundert man sich, dass die irgendwann selber nicht gerade vielleicht durchdrehen, aber immer verärgerter und enttäuschter sind über diese Haltung und über die Deutschen sind sie vermutlich am meisten enttäuscht. Und da kommt also Friedrich Merz mit seinem Taurus. Das ist etwa das Dümmste, was man außenpolitisch als deutscher Politiker machen kann. Da die Migration. Dieses Thema hat er ja gar nie auf der Agenda gehabt. Das hat er ja gar nie in dieser Art und Weise seriös bewirtschaftet. Einfach dann so von heute auf morgen und sagen, okay, jetzt machen wir hier Vorstöße, wir reißen die Brandmauer ein, die ich bis vor kurzem noch zum heiligen Dogma erklärt habe. Ich meine, das hat doch überhaupt keine Glaubwürdigkeit. Also er ist nicht an Merkel gescheitert, meine Damen und Herren, diese Woche, sondern an seiner eigenen politischen Ungeschicklichkeit. Oder man könnte auch sagen, an seiner eigenen politischen Unfähigkeit. Und das muss man sich aber auch eingestehen, wenn man daraus vielleicht die richtigen Schlussfolgerungen ziehen möchte. Aber davon ist überhaupt nichts zu spüren. Stattdessen, und das ist vielleicht der letzte Punkt, den ich hier noch bringen kann, ist natürlich der Missbrauch der Geschichte. Darüber habe ich schon heute Morgen gesprochen. Der Missbrauch der Geschichte. Ich habe auch großen Respekt vor den historischen Erfahrungen in Deutschland. Ich habe mich intensiv in meinem Studium, aber auch darüber hinaus, immer wieder mit der deutschen Geschichte auseinandergesetzt. Und ich will hier jetzt nicht den Gutmenschen markieren und den besonders Betroffenen und was auch immer. Aber das sind schon unglaubliche Vorgänge, die einen natürlich zweifeln lassen, auch etwas grundsätzlich da, eben an der Spezies Mensch, wenn solche Verbrechen möglich sind. Und ich nehme das ernst, mit der Einzigartigkeit dieser historischen Verbrechen. Aber wenn man das ernst nimmt und sagt, das ist einzigartig, ja, dann können Sie nicht bei jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit das Wort Nazi in den Mund nehmen. Das ist eben auch das größte Gaunerwort in der deutschen Innenpolitik geworden. Aber diese Nazi-Rhetorik, die steckt ganz tief drin in der politischen Klasse in Deutschland. Und ich fürchte, sie steckt auch ziemlich weit drin in Teilen der Bevölkerung, nicht in allen. Ich glaube, die deutsche Bevölkerung, die ist viel weniger hysterisch als das, was wir gestern in diesem Bundestag gesehen haben. Diese unglaubliche vulkanische Emotionalität. Ich glaube, die Deutschen sind da gelassener, sind sachlicher, sind nüchterner. Sie leben ja auch in der Wirklichkeit. Und gestern hat man eben auch gesehen, dass diese Parlamentarier in ihrer eigenen Welt, in ihrer eigenen Wirklichkeit zu Hause sind. Nun, ich sage immer, zuversichtlich bleiben. solche Ereignisse wie gestern, die öffnen natürlich den Leuten auch die Augen. Sie bestätigen viele. Ich glaube, dass jetzt die Umfragezahlen für die AfD, die müssen nach oben gehen. Und ich weiß nicht, was das auslöst dann in dieser extrem aufgeheizten deutschen Öffentlichkeit. Ob dann die Gehässigkeit, die jetzt schon enorm ist, Stichwort Laserattacke, Stichwort alltägliche Attacken auf AfD-Abgeordnete, ob das dann zunimmt, vermutlich wird das zunehmen, jetzt in dieser extrem aufgeheizten Lage. Und wenn eben auch noch Politiker des Mainstreams hier vom Tor zur Hölle sprechen, machen sie sich natürlich auch zu Brandstiftern und geistigen Mittätern dieser Verrohung und Brutalisierung des politischen Diskurses, wenn man dermaßen den politischen Gegner, den parlamentarisch legitimierten und auch parlamentarisch immunisierten Gegner dermaßen zum Abschuss freigibt, gewissermaßen zum Gesetzlosen erklärt, zum Auswurf der Hölle, zur Höllengeburt. Und da fragt man sich schon, was löst das aus? Wir haben jetzt Demonstrationen, wir haben eine unglaublich aufgepeitschte Stimmung da. Ich sage jetzt nicht bürgerkriegsähnliche Zustände, das wäre massiv übertrieben, aber es ist eine sehr, sehr gehässige und ich würde auch sagen gefährliche, brodelnde Grundstimmung da im Land. Und natürlich produzieren auch Abende wie der gestrige, die produzieren natürlich einen gewaltigen Unmut bei den Leuten, wenn sie sehen, dass die von ihnen bezahlten, hochbezahlten Berufspolitiker so umgehen mit den Sorgen und Nöten, die ja nicht zu bestreiten sind. Wir reden da ja nicht von geschürten Ängsten, sondern wir reden von statistisch belegbaren Straftaten. Offensichtlich fehlt da komplett der Wille, das sachlich anzugehen. Stattdessen diffamiert man und diskreditiert man die, die darauf hinweisen, auf eine fürchterliche, auf eine schändliche Art und Weise. Das löst eben auch etwas aus. Mal sehen, wie das jetzt herauskommt. Vom Resultat her, 23. Februar, was vermutlich zu erwarten ist, März wird es wohl schaffen. Weil die Medien und alle um ihn herum versuchen das jetzt eben so umzudeuten, versuchen ihn da nicht in dieser Klarheit mit dem zu konfrontieren, was da eigentlich passiert ist diese Woche. Also er könnte es schaffen, er könnte Kanzler werden. Aber der gestrige Tag hat gezeigt, dass diese Politiker und eben auch Merz nicht, sie sind nicht bereit zu akzeptieren, dass es jetzt eine alternative Partei in Deutschland gibt, dass es eine andere Partei gibt. Sie verteidigen im Grunde ihr Einparteienkartell, das sich da auffächert in verschiedene bezeichnete Gruppierungen, schon auch mit weltanschaulichen Unterschieden. Aber das ist ein Lager, im Grunde ein Lager, das sich mehr oder weniger einig sein sollte. Darum sind sie eben auf Merz so losgegangen, weil er rausgeschert ist. Und dieses Lager steht gegen die AfD und das Mainstream-Lager will nicht, dass es die AfD gibt. Das ist die Höllenausgeburt. Also gehen wir mal davon aus, Merz wird gewählt. Ja, was wird er dann machen? Und ich fürchte, ich glaube, ich könnte mir sogar sehr gut vorstellen, dass er dann den Verbotsantrag gegenüber der AfD unterzeichnet. Also wenn er dann gewählt wird, und die AfD wird ja zulegen in den Umfragen, sie wird vermutlich auch in den Wahlen möglicherweise sehr deutlich zulegen, dieses Parlament, diese Mainstream-Politiker wissen sich gegen die AfD gar nicht anders zu behelfen, als mit Verbot, mit Diffamierung, mit Verketzerung. Und das wird jetzt immer mehr zuspitzen und deshalb ist die Erwartung hier nicht abwegig oder weltfremd, dass es tatsächlich dazu kommen könnte, dass man Deutschland zu einer alternativlosen, Mainstream-faktischen Einparteienherrschaft sozusagen informell umbaut und die andere Sicht, die andere Meinung, all die, die das eben nicht wollen, die das schlecht finden, die das kritisieren, dass man die verbietet. Das ist jetzt gewissermaßen ein Worst-Case-Szenario. Ich weiß nicht, wie hoch die Eintretenswahrscheinlichkeit ist. Ich bin ja nicht ein Apokalyptiker, aber das ist zumindest eine Variante und nicht die unwahrscheinlichste, wie es in Zukunft laufen könnte. Und mein Punkt in dieser Sendung ist, möchte zum Schluss kommen, mein Punkt in dieser Sendung ist, dass das, was wir gestern gesehen haben, das ist auch der Versuch der Abschaffung der Demokratie gewesen. Das ist der Versuch gewesen, eine Demokratie ohne wesentliche Teile der Bevölkerung durchzustieren. Und es ist auch ein Spektakel, ein Trauerspiel, eine Tragödie, ein Schmierentheater der politischen Unernsthaftigkeit gewesen, Stichwort historische Gleichsetzung, Stichwort, dass da einfach Leute nicht abgestimmt haben, zu Hause geblieben sind und getwittert haben, dass man eben das, dass man die Demokratie, die man immer im Munde führt, überhaupt nicht ernst nimmt. Also, ich glaube, in Deutschland muss man sich jetzt dafür einsetzen, dass hier von diesen Berufspolitikern, von diesem Kartell die Demokratie nicht abgeschafft wird. Und als AfD-Vertreter würde ich mich in Deutschland also warm anziehen. Ich glaube, da ist jetzt also sehr stark mobilisiert worden. Und ich hoffe einfach nur, dass es jetzt nicht so herauskommt, wie ich das hier geschildert habe. Aber es braucht jetzt besonnene Stimmen. Es braucht irgendwie Leute, die auch die Gemüter abkühlen. Und ich glaube, auf der AfD-Seite, das hat man jetzt auch gesehen, die haben sich sehr, sehr zurückgehalten. Die wirkten sehr überlegen und staatsmännisch, während man gestern gesehen hat, wie hier also wirklich ein fast schon kindisches Gezeter losgebrochen ist, wie die sich da gegenseitig an die Gurgel gesprungen sind, innerhalb eben dieser Mainstream-Einheitspartei von links bis CDU, CSU und FDP. Und der zarte Versuch, da eben der Bürgerlichen, in Anführungszeichen, da etwas auszuscheren, der ist sogar aus den eigenen Reihen sabotiert worden. Also der Mainstream, dieses Einparteienkartell, das kämpft jetzt um seinen Bestand und es hat im Grunde gewonnen. Friedrich Merz ist gescheitert mit seinem Versuch. Und jetzt wird interessant zu beobachten sein, wie man dann mit der AfD umgeht, die natürlich noch stärker profiliert wurde. Für sie ist es eigentlich optimal gelaufen, jetzt vom Politischen her. Aber in der ganzen aufgekratzten Stimmung, in dieser Feindseligkeit, kann das also entsprechend eskalieren. Wir werden es sehen. Hoffen wir das Beste, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Bitte schicken Sie mir Ihre Kommentare. Ich mache hier Ferndiagnosen aus der Schweiz heraus. Sehr wichtig auch von Ihnen Impulse zu bekommen, dass ich das möglichst realistisch einschätze. Ich danke Ihnen und ein trotzdem schönes Wochenende.